Heute Morgen haben wir ein, ich finde, interessantes Thema, Audienz beim König. Und von den Kindern oder die Kinder werden sich damit beschäftigen, dass Gott nichts unmöglich ist. Und eigentlich ist das auch unser Thema, dass wir einmal schauen, einfach, was unser Gott alles kann. Nun, die Bibel, ich steige mal so ein, die Bibel ist ja ein Buch über Beziehungen. Unter anderem ein Buch über Beziehung. Sie zeigt uns, wie wir unsere Beziehung zu Gott pflegen können. Dass es Gott wichtig ist, zu uns Beziehungen zu knüpfen. Also ganz am Anfang, auf den ersten Seiten der Bibel, zeigt, wie Gott den Menschen schafft, um Beziehung mit ihm zu haben. Ganz am Ende, auf den letzten Seiten der Bibel, wird uns berichtet, wie Gott Beziehung pflegt mit den Menschen. Und all die Seiten dazwischen sind die Suche Gottes nach dieser Beziehung zu Menschen, die durch die Sünde kaputt gegangen ist. Und ich finde das fantastisch, einfach, so ist die Bibel ein Beziehungsbuch, die uns hilft, einfach auch die Beziehung zu Gott zu leben. Und um die soll es uns heute Morgen gehen, unter einem bestimmten Aspekt. Gott wird unterschiedlich vorgestellt. Wir sprechen ja auch, wenn wir an die Bibel denken, von einer Offenbarung. Gott zeigt uns, wie er ist. Und da heißt es beispielsweise, und das ist so der Einstieg eben auch in unser direktes Thema, da heißt es zum Beispiel im Psalm 93, der Herr ist König. Nun, ich weiß nicht, ob ihr gerne Filme schaut. Gibt es Leute, die gerne Filme schauen, vielleicht auch historische Filme? Und hin und wieder schafft es Hollywood in Kürze uns einen König zu zeigen. Entweder ist er unglaublich toll. Und für diesen König entwickelt man ganz schnell, es braucht eigentlich nur Minuten in diesem Film, um irgendwie Sympathie zu haben für diesen König. Der ist gut, oder? Aber Hollywood schafft es auch, binnen Kürze, paar Minuten, zu zeigen, dass es richtig schlechte Könige gibt, oder? Die auf Kosten ihrer Leute leben, die sie ihr Volk ausbeuten, nur um ihren Reichtum zu haben oder ihre Macht zu behalten. Interessant, oder? Es gibt auch Menschen, glaube ich, je besser wir sie kennenlernen, entweder desto weniger willst du mit ihnen zu tun haben. Darf ich das hier so offen sagen? Also, ja, oder? Je besser du Menschen kennenlernst, desto weniger willst du mit ihnen zu tun haben, weil du denkst, oh, da tun sich Abgründe auf. Und es gibt Menschen, je besser du sie kennenlernst, desto begeisterter bist du. Aber meine Frau ist so jemand. Ich wusste schon, dass das eine gute Wahl ist. Aber wie toll sie ist, das hat sich dann nach und nach gezeigt. Und das hoffe ich, dass wir viele Menschen um uns herum haben, also wo das passiert. Je besser du sie kennenlernst, desto begeisterter bist du. Und wisst ihr was? Jesus ist so jemand. Je besser wir ihn kennenlernen, je wirklich intensiver wir uns mit ihm beschäftigen und wirklich erleben, wie er ist, desto größer wird unsere Begeisterung. Deswegen wünsche ich uns einfach diese Begegnung mit ihm. Und das ist mein Anliegen für heute Morgen, dass wir irgendwie etwas über Jesus entdecken und neu staunen und sagen, das bist du für mich. Wow, großartig. Und so möchte ich euch eben gern mit hineinnehmen in einen kurzen Abriss. Ich muss das anmachen, genau. In einen kurzen Abriss, das klingt sehr lang, aber ich werde da nur kurz drauf eingehen. Der erste Gedanke ist, den König kennen. Wenn es um die Audienz beim König geht, wie gut kennen wir Gott? Das zweite ist, diese Königskindschaft annehmen. Wenn Gott uns anbietet, sein Kind zu sein, zu ihm zu gehören, dann heißt es ja nicht automatisch, dass man ein Angebot annimmt, oder? Wenn euch was angeboten wird, möchtest du dieses Auto kaufen? Dann kannst du sagen, nö. Oder du sagst, ja, wenn du mir es zu dem Preis anbietest, bin ich dabei. Wenn Gott uns anbietet, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kind zu sein, zu werden, ist ja noch die Frage, wie reagiere ich denn auf dieses Angebot? Schlage ich ein? Nehme ich es an? Dann möchte ich kurz mit euch anschauen, ganz kurz wirklich nur, ich werde viele Folien zeigen, die immer nur exemplarisch was zeigen und wer Interesse hat, kann sicher diese Folien im Nachgang für sich nochmal durchschauen. Welche Vorrechte haben wir denn als Königskinder? Und wir starten nochmal dann auch mit dieser Fragestellung, wie wir eingestiegen sind, Audienz beim König. Wenn ich jetzt diesem König wirklich begegnen darf. Was genau würde ich ihm denn sagen wollen? Also zum Beispiel, ich habe meine Mama extra mitgebracht. Ich habe ihr so begeistert von euch erzählt, dass ich sagte, Mama, du musst mal mitkommen. Seht ihr, wir haben für sie in der letzten Zeit versucht, Facharzttermine zu bekommen. Ja, wir nehmen keine neuen mehr. Wir haben keine Zeit für sie. Oder eben zu sagen, ja, sie können kommen im Dezember. Da war nicht so schnell mit Audienztermin bei irgendeinem Arzt. Da ist Jesus völlig anders. Er sagt, du willst einen Termin? Jetzt habe ich Zeit für dich und schenke dir meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Wie kann ich helfen? Darf ich das mal so salopp formulieren? Wenn Gott uns anbietet, ihm zu begegnen, also was genau wäre das? Und ich möchte euch diese Frage nachher gerne stellen. Wenn Gott dich einlädt, jetzt zu seinem Thron zu treten, in die Audienz zu kommen, was würdest du vorbringen? Was bewegt dich? Was beschwert dich? Weil du sagst, ich komme da nicht weiter. Also gerade, weil wir am Psalmwort gelesen haben, die Psalmen schreien hier oft raus, Jesus, ich kann nicht mehr. Mir steht das Wasser bis zum Hals. Was würdest du ihm sagen? Audienz beim König. Und wir steigen mal ein mit diesem ersten Gedanken, den König zu kennen. Nun, es gibt so viele Verse in der Bibel, wie zum Beispiel Jeremia 31,3, wo deutlich wird, er ist eben nicht der König, der auf Kosten seiner Leute lebt, sondern ganz umgekehrt, der König, der sagt, ich gebe mein Leben für dich, nur um dich dabei zu haben. Ist das ein Unterschied? Niemand, so sagt die Bibel dann an anderer Stelle im Johannesevangelium, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde, um uns dabei zu haben. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir zu mir gezogen, aus lauter Liebe. Oder vielleicht der bekannteste Vers, Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt. Das sind die Vorzeichen dieses Königs, der sagt, du, ich mein's ernst, du bist das Objekt meiner Liebe. Was wir glauben, entscheidet, wie wir leben. Also, was möchte ich damit sagen? Welches Bild wir von Gott haben, wie gut wir Gott kennen, ist ausschlaggebend dafür, auch wie wir mit ihm umgehen. Wisst ihr, ich hatte das Vorrecht, in einem, ich sag mal, gläubigen Umfeld groß zu werden, nicht nur im Elternhaus, sondern so im Gemeindekontext. Wir haben einige Zeugnisse dieses Wochenende gehört, da hatten viele nicht dieses Vorrecht. Aber in mir hat sich erstmal ein Gottesbild geprägt, da kannte ich Gott mehr, Entschuldigung, wenn ich das so sage, als diesen übergroßen Polizisten. Wenn ich nicht richtig funktioniere, dann irgendwie will er mich strafen. Weißt du? Was wir glauben, entscheidet, wie wir leben. Ich habe dann immer Schwierigkeiten gehabt, zum Beispiel bei solchen Hingabeabenden, wenn es darum geht, mich Jesus zur Verfügung zu stellen. Sagt, ich bin mal kritisch. Wenn ich mich wirklich ihm ganz ausliefere, wer weiß, was er mit mir macht. Was wir glauben, welches Bild wir von Gott haben, entscheidet, wie wir leben. Und es entscheidet auch, welches Bild wir haben von Gott, dem König. Heißt, wie du die Bibel interpretierst, hängt davon ab, wie wir Gott wirklich kennen. Also ich habe dann auch die Bibel gelesen mit diesem. Also ihr kennt wahrscheinlich diesen Psalm 139. Von allen Seiten umgibst du mich, o Herr. Eigentlich eine großartige Wahrheit. Aber da heißt es zum Beispiel, ob ich sitze oder ob ich stehe, du weißt es schon, du siehst meine Gedanken von ferne. Wenn du das liest mit einem Gottesbild, dass er der übergroße Polizist ist, der dich kontrolliert, dann siehst du, Big Brother's watching you. Also der hinter dir steht, wartet nur bis, ne? Und dann traf ich Leute, die lasen den Psalm 139, von allen Seiten umgibst du mich, du siehst meine Gedanken von ferne, Halleluja! Ich dachte, da lesen die denn einen anderen Text. Nein. Und dann erzählten sie mir, dass sie sagten, weißt du, ist das nicht großartig? Ich muss Gott nicht erst mit salbungsvollen Worten auf meine Seite bringen, er ist schon längst da. Der ist für mich. Und selbst wenn ich alles für mich noch gar nicht erklären, beschreiben, in Worte fassen kann, dann ist er da und wartet mit offenen Armen auf mich. Von allen Seiten, überall ist er. Ist es großartig? Und sie haben mir geholfen, Gott zu erkennen, ein größeres Bild von Gott zu bekommen. Wir haben als Gruppe gestern eben einen Abschnitt angeschaut aus dem Neuen Testament, wo es um die Tiefe, um die Größe der Liebe Gottes geht. Und im Austausch haben wir gesagt, Gott ist noch viel größer als mein bisheriges Verständnis von ihm. Und das wünsche ich uns. Dass wir immer mehr entdecken, wie gut Gott ist und wie gut Gott es mit uns meint. Hans-Joachim Eckstein, der bekannte Tübinger Theologe, sagte mal, wenn wir uns für einen kurzen Moment mit den Augen Gottes sehen könnten, hätten sich unsere Minderwertigkeitsgefühle für eine Ewigkeit erledigt. Wenn wir wirklich mal entdecken würden, wie sehr ich hab dich lieb, uns persönlich gilt, mit allen Defiziten, dann sagt er, du dann, das wäre großartig. Das würde ich uns wünschen. Eben, dass wir neu entdecken, wie gut Gott es mit uns meint. Und jetzt hat die Bibel eben Gott offenbart. Gott sagt, die Bibel berichtet ja davon, wie Gott wirklich ist. Und wir haben einen Kollegen der Kontaktmission, der Tobi Klei, der hat ein Buch geschrieben, Möglichmacher. So heißt der Titel dieses Buches. Und er hat versucht, Begriffe, die noch nicht so abgefasst sind, zu formulieren. Wie ist Jesus? Er macht eine ganz fantastische Arbeit unter jungen Leuten, auch unter sozial benachteiligten jungen Leuten. Und den versucht er Zugang zu vermitteln, einfach für den, was Jesus ist. Und ich habe als der, der mit Jesus schon länger unterwegs ist, das Buch mit großem Profit gelesen. Zu dem gehöre ich, zu dem Möglichmacher. Ja, sind wir wieder bei den Kindern? Ist Gott etwas unmöglich? Nein, das ist genau sein Titel. Jesus ist ein Möglichmacher, wo wir Unmöglichkeiten sind. Das geht nicht. Glauben wir wirklich, dass durch unser begrenztes Denken wir die Macht Gottes eingrenzen können? Ist das nicht großartig? Und dann, ich gehe gar nicht auf die einzelnen Titel ein. Wenn ihr mögt, könnt ihr es mal lesen. Er ist der Mutzusprecher. Gibt es Situationen, wo wir Mut brauchen? Dieses fürchte dich nicht, das so häufig in der Bibel vorkommt, ist doch das, dass wir sagen, uns fehlt manchmal der Mut, auch voranzugehen. Und dann spricht Gott uns zu, ich mache dir Mut. Ich bin da. Ich weiß um deine Begrenztheit, um die Begrenztheit von unseren Möglichkeiten und Ressourcen, die wir haben. Aber ich kann doch. Bin doch größer. Er ist ein Fürsorger. Jemand, der verspricht, ich gebe dir, was du brauchst. Er ist der Worteinhalter. Er meint, was er sagt. Deswegen lohnt es sich, mit den Verheißungen Gottes zu beschäftigen. Er ist der Launenerträger. Also das sind Begriffe, die wir vielleicht gar nicht so... Er lebt mich, wenn ich morgens aufstehe, vielleicht mit mir selber noch nicht so im Reinen bin oder einen Anlauf brauche oder 2-3 Tassen Kaffee. Er ist der Horizonterweiter, weiter unten heißt es, weißt du, er nimmt mich an der Hand und ich darf mich in bestimmte Bereiche bewegen, weil ich weiß, er hält mich und er bringt mich ans Ziel. Also ein mutmachendes Buch, gut zu verschenken auch. Aber ich fand es so erfrischend, einfach auch Begriffe zu haben. So ist unser Jesus. Dem darf ich begegnen. Der wartet auf mich persönlich. Ein weiteres wäre zum Beispiel, dass wir die Eigenschaften Gottes anschauen. Wie gesagt, das ist alles immer nur exemplarisch, diese Folien. Und ich schaue das gar nicht alles mit euch an. Die Bibel beschreibt oft, wie Gott ist. Und wir kennen viele Verse, wo wir merken, weil Gott so ist, wie er ist, hat das was mit unserem Leben zu tun. Die Predigten, ne? Dass sie was mit unserem Leben zu tun haben, mit unserem Alltag zu tun haben. Das ist das, was Gott eigentlich in seinem Wort macht. Eine ganz bekannte Stelle, und ich bin sicher, die Mehrheit von euch kann das auswendig. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünde, was wird dann? Wie geht es dann weiter? Interessant, es wird was über den Charakter Gottes, über die Eigenschaften Gottes gesagt. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann passiert etwas, weil Gott so ist, wie er ist. Oder? Weil er treu und gerecht ist, haben wir eine Chance, dass unsere Sünde wirklich vergeben ist. Diese Gerechtigkeit, die dazu angesprochen ist, er treu und gerecht, bedeutet eben, dass wenn Gott sagt, für die Schuld muss bezahlt werden, aber einer schon bezahlt hat, dann bedeutet Gerechtigkeit unter anderem, dass du nicht nochmal bezahlen musst, oder? Was würdest du machen? Wenn dich dein Mann einlädt zu einem tollen Essen in ein Fünf-Sterne-Hotel, macht er sicher öfter. Und du würdest doch am Schluss, wenn du gesehen hast, er hat bezahlt, nicht sagen, ich möchte aber nochmal bezahlen. Wenn ich doch weiß, dass für mich und meine Schuld bezahlt ist, dann darf ich doch dankend sagen, großartig, oder? Und weil es im Charakter Gottes verwurzelt ist, so ist er treu und gerecht. Deswegen haben wir eine großartige Chance, dass unsere Sünde bezahlt ist. Ist das klasse? Und so ist es oft in der Bibel, ne? Dass eben etwas, was mit uns geschieht, was mit unserem persönlichen Leben zu tun hat, festgemacht wird, weil Gott so ist, wie er ist. Deshalb gilt uns das ganz persönlich. Das ist doch stark. So, und dann könnte man, wenn man Eigenschaften Gottes begegnet, tatsächlich sagen, was bedeutet das und was hat das für Auswirkungen für mich? Allgegenwärtig, du bist da, von allen Seiten umgibst du mich. Und. Seine Barmherzigkeit gilt mir. Er ist allwissend, er hat alles auf dem Schirm. Kommen wir später noch. In dem Wissen darum, was wir wirklich brauchen, ist Gott uns eine Ewigkeit voraus. Er weiß das. Vor Grundlegung der Welt war ihm das völlig klar, was du brauchst in deinem neuen Lebensjahr. Gottes Segen. Ich habe es nicht gewusst. Du hast ein Geheimnis offenbart für mich heute Morgen, dass er Geburtstag hat. Die Namen Gottes werden uns ja deutlich gemacht. Also gerade im Alten Testament begegnen wir das immer wieder, dass ein Gottesname aufgeführt wird. Nun, wenn es in manchen Bibeln vielleicht im Text nicht vorkommt, dann haben viele Bibeln Fußnoten. Und dann wird einfach in dem, was da geschieht, Gott offenbart auf eine Weise und Menschen erkennen, wow. Also exemplarisch vielleicht hier das Vorletzte. Der Gott, der mich sieht, 1. Mose Kapitel 16. Das ist die Geschichte mit Hagar. Erinnert ihr euch? Hagar und Sarah und Abraham. Also Hagar wird gemobbt und hat keine Lust mehr und sagt, ich hau ab. Ah, sie war nicht ganz unschuldig an der Sache. Aber sie ist so bedrängt, dass sie abhaut. Und Gott geht ihr nach. Sagt, Hagar, hättest du Interesse, dass ich trotz all dem, was passiert ist, weiter mit dir Programm mache? Oh ja, hätte ich Interesse. Und Gott macht mit ihr Programm. Und diese Begegnung wird dann umschrieben mit einem Gottesnamen. Der Gott, der mich sieht, der mich wahrnimmt in meiner Lebenssituation. Weiß nicht, ob du vielleicht gerade am Abhauen bist. Aber eins, dass du wissen, Gott sieht deine Situation mit all dem, was es dich kostet. In all den Herausforderungen, in denen du stehst, das ist der Gott, der dich sieht, der dich wahrnimmt. Und da geht es nicht nur um, ich guck mal, das ist ein bewusstes Hinschauen, sich hinzubeugen und zu sagen, ich erkenne deine Situation, in der du dich befindest. Das ist der Gott, der dich einlädt und sagt, ich hätte jetzt mal Zeit für dich. Ist das großartig? Und so helfen uns auch diese Namen Gottes tatsächlich etwas zu entdecken, wie er ist. Es gibt Bilder für Gott, die gebraucht werden in den Psalmen, zum Beispiel mein Arzt, meine Burg, mein Erlöser, mein Fels, mein Zufluchtsort. Also zwischendurch hatten wir Gelegenheit, ein bisschen zu hören auch von älteren Geschwistern, die erzählt haben, wie sie schwierige Zeiten erlebt haben, Flucht und Krieg. Und wo man eine Zuflucht suchte, wenn Bombenangriffe da waren oder Not da war. Und dann ging es eben nicht nur darum zu wissen, irgendwo gibt es einen Zufluchtsraum, sondern der Unterschied war, dass ich selber mich bergen konnte in diesem Zufluchtsraum. Und das meint es. Also nicht nur zu wissen, Jesus ist für manche ein Zufluchtsort, sondern wie berge ich mich bei Gott, der wirklich mein Schutz ist, der mir hilft. Also auch über diese Namen oder diese Bilder Gottes entdecken wir plötzlich, wie gut Gott es mit uns meint und wer er für uns sein möchte. Psalm 23, vielleicht dieser Bekannte, er ist der gute Hirte mit all dem. Er weidet mich, er versorgt mich. Und wenn es eng wird, ist seine Hand mit mir im finsteren Tal. Das beschreibt sein Bild. So will Gott mein Hirte sein. Also dann möchte ich ein Schaf sein. Wenn ich weiß, da hat einer Acht auf mich und bringt mich sicher zum Ziel. Die Namen und Titel Jesu, die gebraucht werden, wenn Jesus beschrieben wird in seiner Größe, im Neuen Testament, da eben mal Zeit zu nehmen. Und für alle war das sehr erfrischend, gestern eben darüber zu sitzen, über diesen Text, wo einfach diese großartige Liebe Gottes beschrieben wird. Und wir sagen, boah, ist das toll. Und ich darf dazugehören. Er meint mich. Das ist ja großartig. Ja. Das Zweite war ja, jetzt ist die Einladung, die steht quasi im Raum, dass dieser großartige Gott uns begegnen will. Aber es ist halt die Frage, ob ich dieses Angebot annehmen möchte. Eben dieser Vers aus Johannes 1, Vers 12. Denen, die ihn aufnahmen, die sagten, ich nehme die Einladung ein, ich begegne dir. Denen gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Wirklich zur Familie zu gehören. Das ist doch großartig, oder? Aber diese Antwort zu geben, diese Entscheidung zu treffen, nehme ich es an oder nicht, die kann niemand anders für uns treffen. Die müssen wir ja selber treffen. Ja, ich komme. Ich nehme das an. Ich will dir begegnen. Ich will mich von deiner Liebe prägen lassen, deine Fürsorge in Anspruch nehmen. Und dann heißt es zum Beispiel in 2. Korinther Kapitel 5, da seht ihr unten die Stelle. Ich finde das so fantastisch, wie einfach an vielen Stellen oder an etlichen Stellen die Bibel in Kürze beschreibt, wer Jesus für uns ist. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für die Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Also Gott behandelt Jesus so, als hätte er alles falsch gemacht. Und mich behandelt Gott so, als hätte ich alles richtig gemacht. Weil Jesus alle Sünden auf sich genommen. Meine. Ist das gerecht? Nee, ist Gnade. Aber das ist Gott. Das zeigt einfach, wie er es meint. Sagt er, du, ich mache das für dich. Aus Liebe. Das ist, finde ich, ein tolles Angebot, zu sagen, ja, oh, da will ich dabei sein. Also da möchte ich, diesem Gott will ich begegnen. Ich möchte mich seiner Liebe einfach aussetzen und erleben, wie er tatsächlich einfach für mich sorgt. Ihr kennt diese Vorrechte, die wir als Kinder Gottes haben. Das wird so vielfach beschrieben, in Christus zu sein, dass Christus in mir lebt. Watchman Nee war, glaube ich, der Erste, der das so deutlich gemacht hat. Was bedeutet es, in Christus zu sein? Und er beschreibt es einmal so, er sagt, wenn ich in Christus bin, was schaut Gott an? Den vollkommenen Jesus. Und das ist meine Stellung, die ich habe, wenn ich in diesen Vorrechten lebe, Kind Gottes zu sein. Und dann bin ich angenommen und geliebt. Und dann werden einzelne Wahrheiten hier aufgelesen. Ich bin sicher und bewahrt, weil er mich zum Ziel bringt. Das garantiert Jesus, wenn ich bei ihm festmache. Ich bin bedeutungsvoll und beschenkt. Er sagt, du bist nicht nur Teil, sondern du bist mein Repräsentant auf dieser Welt. Du bist nun Botschafter an meiner Stelle. Für mein Königreich bist du hier in Meran. Und jetzt darfst du ein Licht sein für das Reich, zu dem du gehörst. Seine Fahne zu schwingen und sagen, zu dem König gehöre ich. Das ist großartig, oder? Also unglaubliche Vorrechte, die wir haben. Und so sind wir schon bei dieser letzten Frage. Und ich habe schon erwähnt, die würde ich gerne an euch stellen. Ihr kennt wahrscheinlich alle diese Feengeschichte. Diese Feengeschichten, wo einfach eine Fee an mein Bett tritt oder in mein Leben hineintritt und sagt, du hast 3 Wünsche frei. Vielleicht habt ihr das schon mal überlegt, welche 3 Wünsche ihr formulieren würdet. Oh, da wüsste ich dir, was ich möchte. Jetzt begegnen wir in der Bibel immer wieder solchen Situationen, wo quasi genau das passiert, aber nicht irgendeine Fee, sondern Gott selbst tritt in das Leben von Menschen. Im Alten Testament ist es zum Beispiel König Salomo, der in die Fußstapfen von David tritt. Und sagt, oh, das ist aber eine große Nummer, von diesem König jetzt dieses Reich weiterzuführen. Das kann ich ja gar nicht mit meinen Ressourcen. Und Gott fragt ihn, genau, was soll ich für dich tun? Ja, was wünscht man sich als Reich Gottes Mitarbeiter eigentlich? Welchen Wunsch würdest du äußern? Wenn Gott dich fragt, was kann ich für dich tun? Als Verantwortlicher dieser Gemeinde, als Verantwortlicher für einen Hauskreis. Als vielleicht nicht so verantwortlich, aber herausgefordert durch Lebenssituationen. Was würdest du äußern? Im Neuen Testament finden wir solche Begegnungen. Zum Beispiel dieser blinde Bartimäus. Wo es doch zu einer Begegnung, trotz aller Widerstände, zwischen ihm und Jesus kommt. Und Jesus ihn dann fragt, was möchtest du denn? Was kann ich für dich tun? Und dann sagt, denkt man, ja, was wird ein Blinder wollen? Ist die Frage nicht ein bisschen knapp, ne? Aber die Frage ist ja so brillant, die Jesus da stellt. Weil er sagt ihm, fragt ihn eigentlich, was genau möchtest du? Also Bartimäus, wenn du ab jetzt sehen kannst, wenn ich dich heile, dir das Augenlicht schenke, du sehen kannst, dann verändert sich dein Leben von jetzt an total. Alles wird anders. Du kommst morgen nicht mehr als Bettler hierher, sondern du musst einer geregelten Arbeit nachgehen. Keiner wird dich mehr hier hinbringen, sondern für dich beginnt etwas völlig Neues. Möchtest du das wirklich? Ich glaube, das ist die Frage, die Jesus stellt. Und zurück eben zu dieser Frage ist eben, was wäre denn, was genau würden wir persönlich bringen, wenn Jesus als der König auf uns zukommt, wie in so einer Anmeldung, ja, und man wird persönlich aufgerufen und er sagt, Agnes, jetzt bist du an der Reihe. Was kann ich für dich tun? Also, Jesus, was würdest du sagen? In dem Wissen, was Gott alles kann und dass er es gut meint. Im Wissen darum, was wir wirklich brauchen, ist Gott uns eine Ewigkeit voraus. Ich habe mir auch diese Frage gestellt, habe gesagt, was würde ich denn wünschen? Ein neuer Daimler wäre nicht schlecht. Und da sagt Jesus, du weißt, du, bei deinen Fahrkünsten ist das mit dem Daimler nicht so geschickt. Lass das mal bei einem kleineren Auto. Ich weiß, was du brauchst. Ich versorge dich mit dem. Aber merkt ihr, was genau? Und dann habe ich mich gefragt, eigentlich ist es gar nicht so einfach, auf diese Frage zu antworten. In meiner Begrenztheit. Sondern ich bin so dankbar zu wissen, da ist einer, der weiß viel besser, was ich brauche. Von der Ewigkeit her und im Wissen darum, was mir in meinem Leben noch begegnet, dass ich sagen kann, Jesus, du weißt viel besser, was ich brauche. Gib mir einfach das, was von dir her richtig ist. Und es wird gut sein. Ist das toll, zu so einem solchen König zu gehören und zu wissen einfach, es kann mir nichts Besseres passieren, als zu diesem Jesus zu gehören und ihm regelmäßig zu begegnen und neu ausgerichtet zu werden in seiner Spur. Gottes Ziel mit uns wird unsere volle Zustimmung haben, wenn wir nicht mehr nur Einzelheiten sehen. Sondern oft im Rückblick hat sich vielleicht schon manches geklärt, wie wichtig manche Weichenstellung war, in der Situation schwierig vielleicht für uns es selber einzuordnen und dann im Nachgang zu sehen, oh Gott hat mit weiter Hand, mit großer Weisheit mein Leben geführt. Audienz beim König. Gott hat Zeit. Für dich. Er schenkt dir seine ungeteilte Aufmerksamkeit. Und die Frage ist tatsächlich, was bringen wir vor? Beten wir noch. Wir danken dir, lieber Herr, für dieses Angebot. Wir staunen über deine Größe, dass du bist, wie du bist. Und was es mit uns zu tun hat, dass du uns mit einschließt in deinen großartigen Plan. Du weißt, was uns abhält von diesen Begegnungen mit dir. Und wir danken dir, dass deine Liebe einfach auch größer ist als das. Dass du geduldig wartest, dass du uns einlädst und diese Einladung auch heute Morgen gilt und in dieser kommenden Woche. Lass uns die Gelegenheiten nicht verpassen, wo wir dir eben diesem großen König begegnen können. Amen.